I love it when you call me Big Papa. Vor über 24 Jahren gestorben und immer noch einer der besten. Heute geht's um The Notorious B.I.G. in Liebe für Hip-Hop, der Rapcast.
Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Hast du Liebe, dann schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangarang Dave und wir befinden uns in Folge 29. Wow, 29. Heute soll es ein bisschen um Biggie Small, The Notorious B.I.G., Frank White, The Real Frank White, B.I.G., Big Papa, Biggie gehen. Am Dienstag, also der Cast kommt ja samstags und Dienstag am 9.3. war sein 24. Todestag. Deswegen dachte ich mir, Mensch, ist mein liebster Ami-Rapper, höre ich mir einfach immer wieder gerne an, mache ich meine Folge über ihn. Eigentlich mache ich ja eher so ein Deutschrap, aber wir hatten ja vor 2 Wochen sowieso schon mal ein bisschen Ami-Rap und ich beschäftige mich auch viel mit der Geschichte von Ami-Rap. Mit dem Modernen kann ich leider nicht allzu viel anfangen, auch wenn ich immer wieder ein paar Sachen reinhöre und so, aber ist meistens nicht so meins. Wir kommen aber erstmal ein bisschen zu den News. Was gibt's denn so Neues in der Welt des Raps? Und da ist wahrscheinlich die größte und dramatischste Ankündigung, News für alle Rap-Fans. Das Splash wird dieses Jahr wieder abgesagt. Es ist aufgrund der aktuellen Lage mit Corona und so für die noch nicht absehbar, wie es laufen kann. Es kann sein, dass sie es planen und dann kommt direkt wieder ein Lockdown und das wäre fatal, denn dann würden sie wahnsinnig viel Minus machen. Und deswegen haben sie es direkt erstmal abgesagt, damit da überhaupt gar keine Vorfreude entsteht, vermute ich mal. Genau, dieses Jahr noch kein Splash, vielleicht 22. Ich war ja tatsächlich noch nie auf dem Splash. Jetzt werden viele sagen, was, der war noch nie auf dem Splash, aber ich bin kein Festivalmensch. Ich habe keinen Bock, tagelang zu zelten, in Dixie-Klos zu pissen, nicht zu duschen und mir dann tausende von Rappern zu hören, wo ich dann vielleicht nur 10 von geil finde. Also ich werde es vielleicht irgendwann mal machen, vielleicht mit meinem Sohn, wenn er alt genug ist, oder vielleicht schaffe ich es auch endlich mal selbst gebucht zu werden. Das war nämlich damals unsere Vorschrift, als wir jung und wild waren, so um die 20, haben wir gesagt, wir gehen erst auf Splash, wenn wir da auftreten. Hat bis heute nicht geklappt. Naja. Aber was ich auch noch nie hatte oder wo ich noch nie war, ist in einer Beef-Situation. Ich hatte noch nie Beef mit jemandem, anders als Asche und Mois. Die hatten ja vor kurzem ihren kleinen Beef, weil Mois wollte, dass Asche sagt, wo er herkommt, ob er Tschetschene ist, ob er kein Tschetschene ist. Asche hat dann irgendwie 2000 Minuten Track gemacht, wo er sagt, dass er kein Tschetschene ist, sich aber als Tschetschene fühlt, weil er viel mit Tschetschenen rumgegangen hat. Dann hat er ein paar Tage später wieder erzählt, er hat tschetschenisches Blut in sich. Naja, auf jeden Fall hat Mois jetzt ein langes Statement rausgehauen, wo es auch so ein bisschen darum geht. Und er will scheinbar auch den Beef mit EGJ beenden. Er ist ja immer wieder so ein bisschen mit Bushido aneinander geraten, beziehungsweise Bushido hat ihn auch immer wieder in den Fokus gerückt. Und er hat ein paar krasse Stories rausgehauen, unter anderem, dass er von einem vermeintlichen Freund in ein Auto gelockt wurde. Dort saßen einige andere Leute drinne. Die haben dann gesagt, bleib mal hier drinne. Waren wohl ein wenig bewaffnet oder hatten Hilfsmittel dabei, hat Mois, glaube ich, gesagt. Und da wurde in den Wald gefahren und dort, ja, bedroht, könnte man sagen. Auf jeden Fall hat er gar keinen Bock mehr auf diese Rückenpolitik in Deutschrap und will sich irgendwie aus einem Beef jetzt rausziehen. Weswegen er natürlich auch den Beef mit EGJ erstmal beendet. Mois hat dann noch irgendwie drauf reagiert und Animus haben drauf reagiert. Tatsächlich bin ich gerade gar nicht mehr sicher, was genau sie reagiert haben. Mois hat ihm Antisemitismus vorgeworfen und dass man irgendwie einen Judenstern auf seinen Dings gemacht hätte und sich über seine Verwandten im KZ wohl lustig gemacht hat und so. Das ist natürlich krasser Tobak, das geht gar nicht. Und Animus hat ihm dann noch vorgeworfen, dass er sich über Mois hat sich über Bushido lustig gemacht, weil der seine Familie schützen wollte vor Arafat. Jetzt ist seine Familie aber selbst in Gefahr und da fängt er an zu weinen. Ich glaube, er hat in dem Statement geweint. Oder fast geweint, bin mir gerade nicht sicher. Naja, auf jeden Fall ist er so ein bisschen hin und her alles und mal gucken, ob da noch was kommt. Und was wollte ich noch erzählen? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Sachen meiner Sicht. Gibt natürlich immer wieder viel hin und her. Crone Genie haben Track rausgebracht. Cool. Der neue Track von wie heißen sie? Edgar Wasser und Fat Tony ist da. Ich habe leider noch nicht reingehört. Ich weiß auch gar nicht gerade, wie er heißt. Auf jeden Fall ist er da. Ich kann mal kurz gucken, wie er heißt. Er heißt alle 11 Minuten. Ach stimmt, genau, da hat er noch eine Fragerunde bei Instagram gestern gemacht, was alle 11 Minuten passiert. Naja, es sind auch noch andere Tracks rausgekommen. Kann man kurz durchgehen, weil heute Freitag ist. Was ist noch interessant? Flair mit Horoskop. Jigsaw mit BTM. Jigsaw, der macht noch Musik. Faszinierend. Jetzt bin ich mit meinem PC natürlich. Samra und Arno haben es rausgebracht. Augen überall. K1 und Start Over? Mit Wallet. Cool. Was kommt noch? Savage und Jack Austin mit Klimawandel. Könnte ganz geil, nice werden. Animus versus Straße. Boah. Animus hat ja auch irgendwie so ein bisschen jetzt der Straße den Kampf erklärt, ne? Also gesagt, wer braucht die Straße, fickt die Straße und so. Finde ich an sich ganz gut, dass sich auch mal Rapper dagegen aussprechen. Und es nicht irgendwie gefühlt die Fraktion gibt, wir sind Straße, wir sind hart, wir sind krass, wir sind Gangster. Und dann halt so, nee, wir sind Hip-Hop-Heads, wir haben nichts mit Gangster-Map zu tun. Und Animus sagt jetzt mal so ein bisschen hier, ich bin ein harter Typ, aber ich fick die Straße. Gefällt mir. Naja, okay, das war es soweit. Raptastisch ist auf jeden Fall kacke, denn die übertiteln hier, ich habe ein bisschen rumgegoogelt heute mal. Alle Rap-Songs, die heute erschienen sind, wer fehlt? Fat Tony und Edgar Wasser. Deswegen hört Fat Tony und Edgar Wasser zwei der besten Rapper Deutschlands. Naja, okay, kommen wir. Ich habe irgendwie heute nicht so viel. Es gab noch ein bisschen mehr, aber ich bin gerade auch, ich will ja auch eigentlich mehr Untergrund-News haben. Ach ja, das Flair-Urteil ist durch. Ja, das Flair-Urteil ist durch. Und das Friedensangebot. Ich weiß nicht, hatte ich das letzte Woche schon? Doch, ich glaube, das hatte ich letzte Woche schon, oder? Mit dem Autounfall und so. Naja, das ist doch schon länger her. Wann ist das denn hier, Freunde? 28, ja, das haben wir ja schon längst besprochen, oder? Also, auf jeden Fall hat Flair Bushido ein Friedensangebot gemacht. Er hat gesagt, komm, lass uns treffen, lass uns reden. Wir werden keine Freunde mehr, aber wir können die Scheiße ja mal beenden. Bushido hat bis jetzt nicht drauf reagiert, glaube ich. Interessant. Naja, auf jeden Fall hat Flair auch sein Urteil gekriegt. 10 Monate auf Bewährung oder wie RTL aktuell schrieb. Nee, nicht RTL aktuell. Aber irgendwas von RTL hat geschrieben, Rapper Flair, 10 Jahre auf Bewährung. Ja, RTL, man kriegt 10 Jahre auf Bewährung. Ich weiß nicht. Ich weiß es nur aus den Gerichtsshows, die es früher gab, aber ab 2 Jahre, wenn man mehr als 2 Jahre kriegt, gibt es keine Bewährung mehr. Dann muss man erstmal rein. Dann kann man später den Rest vielleicht zur Bewährung ausgelegt kriegen. Was auch immer. Naja, kommen wir zu The Notorious B.I.G. Christopher George Later Wallace wurde 1972 am 21. Mai in New York City geboren. War der Sohn von Violetta Wallace, genau. Und der Vater hieß George Later. Wallet war ein Fabrikarbeiter und in der Politik aktiv. Mrs. Wallace war Vorschullehrerin. Genau, als er 2 war ungefähr, ist sein Vater abgehauen und seine Mutter zog ihn von daher alleine auf im Stadtteil Clinton Hill in Brooklyn. Dort ging er eigentlich auf eine gute Schule, war immer schon ein sehr intelligenter Junge, hat irgendwie so ein bisschen zu früh das Rappen für sich gefunden, womit er dann auch mit 14 glaube ich, 14 oder 15 fing er mit Rappen an. Und auf jeden Fall fing er auch an, mit Drogen zu dealen. Wurde dann mit 17 auch von der Schule verwiesen und stand von dem Tag nur noch an der Fulton Street. Ist ein, war bei ihm um die Ecke in Clinton Hill, ein ganz bekannter Drogenumschlagspalatz, wo die Leute halt ihren Stoff holen. Und da stand er, groß wie er war. Aber er hat auch schon viel Musik gemacht mit seinen Leuten zusammen und es gibt auch ein legendäres Freestyle-Battle, als er 17 war. Packe ich in die Beschreibung, wo er seinen Gegner mega zerpflückt. So, und er hat ihn hingebracht. Ich glaube, D-Rock, sein Kumpel D-Rock, hat ihn, glaube ich, da rübergeschleppt. Und von da an hatte er halt einen Namen. Er war dann der krasse Typ so, und damals nannte er sich auch ausschließlich Biggie Smalls als Anspielung auf sein Übergewicht. Er war schon immer sehr groß und dick, und genau, seine Rap-Vorbilder waren damals Big Daddy Kane, und da gibt es später auch noch eine lustige Geschichte, wie er, D-Rock und O'Leal, auch so ein Kumpel von ihm, und die haben, glaube ich, immer darüber diskutiert, wer der Beste ist, ob Big Daddy Kane, KRS-One oder Rakim. Das waren so ihre Streitgespräche, und haben darüber mal philosophiert. Naja, auf jeden Fall hat er sich irgendwann angefangen, irgendwie mehr auf Drogendealen zu konzentrieren als auf Rappen. Wodurch er dann mit 18 Jahren weil seine Freundin wurde schwanger, und er meinte dann, okay, ich muss mich irgendwie ums Kind kümmern und so, und hat dann angefangen, mit harten Drogen zu dealen, beziehungsweise er hat mit Crack gedealt, ne? Ist ja auch eine harte Droge. Naja, auf jeden Fall hat er mit Kokain gedealt und kam dann mit 18 war er da, glaube ich, kam er ins Gefängnis für 10 Monate. 10 Monate, lustig. Bei Flavor ist zur Bewährung ausgelegt. Biggie Erstäter nicht. Könnte man jetzt Rassismus unterstellen, aber hey, es gibt keinen Rassismus in Amerika. Ich hoffe, das habt ihr verstanden, das war ein Witz. Es gibt Rassismus in Amerika, es gibt auch Rassismus in Deutschland. Egal, auf jeden Fall, im Knast selbst hat er angefangen, wieder mehr zu schreiben. Oder zu rappen, und hat sich wieder mehr auf die Musik konzentriert, als er rauskam. Und naja, dann hat er auf jeden Fall bei seinem Kollegen, DJ 50 hieß er, glaube ich. Auf jeden Fall heißt er 50, wurde immer 50 genannt. Dort hat er auf jeden Fall dann die haben so Demo-Tapes aufgenommen. Der Typ hat irgendwie alles von ihm aufgenommen, der hatte so ein Studio im Keller, und der hat irgendwie alles aufgenommen, was er gefreestylt hat, was er eingerappt hat, und da haben sie ein geiles Demo draus gemacht, und das haben sie irgendwie jedem in die Hand gedrückt. Und dann, jetzt muss ich die Zusammenhänge, wie hieß er denn? Das ist, wenn man alles aus dem Kopf macht, ne? Auf jeden Fall kannten sie einen Typen, nee, das war doch DJ 50... Ich weiß mehr. Auf jeden Fall kannten sie den DJ, der mit Rakim auf Tour war. Und dem haben sie das dann gezeigt, und der hatte Connecten zu Source. Und in der Source, falls Leute das nicht kennen, Source ist ein amerikanisches Musikmagazin, das quasi so ein Hip-Hop-Magazin war, so ein bisschen wie die Juice in Amerika. Da ist es, ich glaube, sie gibt es sogar immer noch. Und da kam er dann in den Newcomer-Bereich zusammen mit DJ 50. Oh, wie heißt der denn ganz? Geil. Habe ich gar nicht aufgeschrieben. Hätte es aufschreiben sollen. Mehr Notizen. Egal, auf jeden Fall kam er da in die Source und hat so eine erste Aufmerksamkeit erregt, und irgendwie ist das dann das Tape bei Puff Daddy in die Hand gefallen. Der arbeitete damals bei Uptown Records, ein New Yorker Musiklabel, und der wollte ihn produzieren. Der hat gesagt, ey Mann, ich finde dich geil und so. Und dann haben sie auch angefangen, haben mega viel Energie ins Album gesteckt und so. Und dann wurde Puff Daddy aufgrund von, ich glaube, es waren interne Differenzen, die, er wurde ihnen zu groß oder was und so. Und auf jeden Fall haben sie ihn rausgeschmissen bei Uptown Records. Das war natürlich ein Rückschlag für Biggie. Und genau, dann hat Biggie so die Wahl, und das finde ich echt krass, weil das zeigt so ein bisschen so dieses Real Gangster-Rap-Kram, wo viele Deutsche einfach, also ich will nicht sagen, dass deutsche Gangster-Rapper keine Probleme haben. Es gibt viele Leute sicher, die denen es genauso geht in Deutschland, die es dann leider aber auch nicht schaffen und deswegen auf der schiefen Bahn bleiben. Aber die Leute, die zum Großteil in ihren Texten über Drogen rappen und darüber, dass sie dealen etc. und so, die sind im Prinzip, sind es entweder Kleinkriminelle oder die leben, also die leben halt nicht vom Drogendealen so. Bei denen ist die Wahl nicht, entweder ich rappe oder ich deal mit Drogen so. Vielleicht war es das mal, das weiß ich nicht, aber bei Biggie war das halt wirklich, okay, ich habe eine Wahl, entweder es klappt mit Puffy und ich werde berühmt mit Musik, ich werde reich durch Musik, oder ich deal mit Drogen, so. Das war der Struggle. Er meinte so, okay, wenn ich das mit Musik nicht schaffe, dann muss ich Drogen dealen. Vielleicht gibt es das auch häufig in Deutschland. Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare. Wen kennt ihr, bei wem das so war? Aber also viele, viele Leute früher gerade, die sich Gangster-Rapper nennen, die haben halt auch Spaß mit Drogen gedealt und haben dann nebenbei Straßen-Rap-Musik gemacht. So. Beispiel Bushido. Also ohne mir zu nahe treten zu wollen, aber wenn man ihm seinem Film glauben kann, dann hat er nie mit Drogen gedealt, weil er keine andere Option hatte, sondern er hat mit Drogen gedealt, weil er es geil fand und Kohle machen wollte. So. Aber der hätte easy auch einen anderen Weg einschlagen können. Während bei Biggie durch Knastgeschichte etc. dieser Punkt halt ein bisschen überschritten war. Er ist groß, schwarz, wurde von der Schule geschmissen und saß im Knast so. Obwohl, alles wie bei Bushido. Nee, der saß nicht im Knast, der kam zur Bewährung und hat dann Maler gelernt. Der hat Maler gelernt. Der hätte easy als Maler arbeiten können. Egal. Auf jeden Fall finde ich die Entscheidung krass so. Und dann hat er gesagt, ey, Puffy, wo du hingehst, gehe ich auch hin. So, ich ziehe das mit dir durch. Und dann hat Puffy Bad Boy Records gegründet. Und dort haben sie dann, genau, 92 haben sie es gegründet und 94 kam dann Ready to Die raus. Und Ready to Die hat einfach die gesamte Rap-Welt aus den Angeln gehoben. Es war so ein bisschen, wie soll man das beschreiben? Es hat den Hardcore-Rap ein bisschen salonfähiger gemacht, was es schon so ein bisschen gab durch Chuck D und viele andere, die auch schon hart, also Hardcore-Rap, muss man sagen, ist eine Art Conscious Rap meets Gangster Rap. Also harte Worte, harte direkte Sprache, aber mit Inhalten, mit Sozialkritik, mit einer Story hinter. Wie kann man das gut beschreiben? Ich glaube, das trifft schon ganz gut. Also im Prinzip das, also Chuck D, Ice Cube, die haben schon sowas in die Richtung gemacht. Aber genau, es ist halt auch politisch und sozialkritisch, so Hardcore-Rap. Und was Biggie halt hatte, was sonst keiner hatte, ist so ein bisschen dieses Schicksal. So. Er war hart für die Gangster, attraktiv für die Frauen. Er hat das Ganze smooth gemacht, so. Er hat halt auch immer so ein bisschen R&B-Einflüsse, weil er selbst auch, wie Puffy jetzt erzählt hat in einer Doku, er selbst krasser R&B-Fan war und auch Sänger. Es gibt wohl geheime Aufnahmen von B.I.G., wie er singt und Lieder einsingt und so R&B-Songs macht. Und dadurch wurde das Ganze halt auch immer so ein bisschen Mainstream-tauglicher. So, und diese Mischung hat B.I.G. halt mega gut geschafft, die sonst keiner geschafft hat. Diese Mischung aus R&B und Hardcore-Rap und das alles verschmolzen in einem. Und ja, das war zu der Zeit einmalig und hat für großes Aufsehen gesorgt. Er hat mega Erfolg gehabt. Das Album, genau, die Singles sind auf... Singles gar nicht hier. Das Album ist in den USA auf Platz 15 gechartet. In Deutschland übrigens gar nicht. Genau, Platz 15 ist inzwischen 6-mal Platin gegangen. Krass. Krass. 6-mal. Fuck. Ja, so, genau. Und Anfang der 90er, muss man dazu sagen, denn das ist ganz wichtig für die Geschichte, hat Biggie sich mit Tupac angefreundet. Tupac war wohl, hat damals Party und Bullshit gehört. Das war so die erste Single, die vor seinem Album rauskam. Und die hat er noch zu Uptown Records Zeiten gemacht. Und die war ziemlich erfolgreich. Die war auch einem Film ein Soundtrack. Das war ein Soundtrack-Song für einen Film. Und das hat Biggie wohl gehört, nicht Biggie, Tupac gehört und hat es mega gefeiert. Und dann haben die beiden sich kennengelernt und wurden sehr gute Freunde. Es gibt auch so Aufnahmen von den beiden, wie sie in so einem schicken Restaurant sitzen, beide so mega in Hood-Kleidung, Bandanas im Kopf. Tupac hatte eine Lederjacke, glaube ich, an. Ich glaube, Biggie so eine Lederweste und Jeans und so. Also einfach so mega, wie sie halt rumlaufen, saßen sie so in so einem schicken Restaurant und da freestylen sie. Haben dann da ein bisschen gefreestylt und so. Und die waren wohl gute Freunde. Und während den Aufnahmen für Ready to Die gab es dann diesen Vorfall. Und zwar ist war Tupac in der Stadt. Und Biggie hatte ihn vorher schon mal irgendwie zur Seite genommen, hat ihm gesagt, so, hey, die Leute, mit denen du abhängst, wenn du in New York bist, so, ich kenne die, die sind nicht gut. So, die wollen dir nicht helfen, die wollen nur sich helfen. So, die hängen mit dir ab, weil du quasi so eine Trophäe mäßig, so, ey, guck mal, ich kenne Tupac. So, die wollen sich damit nach vorne bringen und haben kein Interesse an dir. Das fand Tupac aber, hat ihn nicht interessiert und so. Und naja, auf jeden Fall ist er dann den einen Tag zu... War das nicht sogar noch bei Uptown Records? Bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kam er zum Studio bei Biggie. Und wurde er überfallen. Er ist, wollte in den Fahrstuhl einsteigen. Also Little Caesar, ein guter Freund von Biggie. Es wird immer gesagt, sein Cousin, aber eigentlich war es nur ein Kindheitsfreund. So. Er hat mal erzählt, dass sie sich kennengelernt haben, weil Little Caesar immer in Fulton Street rumhing. Und Biggie hat ihn da immer gesehen und so und irgendwie mochten die sich und er hat ihnen auch mal irgendwie Geld zugesteckt und solche Sachen. Und dadurch sind sie Freunde geworden und dann war Little Caesar und haben dann auch mit Little Kim und vielen anderen Teil der Junior Mafia. Bevor ich zum East Coast-West Coast-Konflikt komme, vielleicht kurz Junior Mafia war, das waren die Kindheitsfreunde von Biggie. Also wie gesagt, das waren so Leute wie Little Kim, Little Caesar, D-Rock gehörte, glaube ich, auch dazu. Und Naoli, glaube ich nicht, der war zu dem Zeitpunkt leider schon verstorben. Naja, auf jeden Fall, 94 war das. Ach, das war schon nach dem Erscheinen des Albums? 30. November, das Album kam am 13. September. Aber dann passt das ja überhaupt nicht mit Who Shot Ya. Egal, auf jeden Fall wurde zurück zu Tupac, der war zu Besuch. Little Caesar hat gesagt, hey, komm nach oben. Dann ist Tupac rein und im Fahrstuhl standen Leute mit Knarren, die auf ihn gewartet haben. Die haben ihn dann abgezogen, auf ihn geschossen, haben seine Leute, die bei ihm waren, ermordet und Tupac angeschossen, aber Tupac hat überlebt, ist ins Krankenhaus gekommen. Kurz darauf, er war nämlich wegen einem Prozess in New York wegen Vergewaltigung, was auch mit diesen Leuten, vor denen ihm Biggie gewarnt hat, zu tun hatte und kam dann ins Gefängnis. Und während er im Gefängnis saß und er dachte immer so, ey, Biggie, war Biggie das? Hat der mich da in eine Falle gelockt oder so? Und während er im Knast saß, hat Biggie den Song Who Shot Ya rausgebracht, was Tupac als Anspielung auf seinen Überfall sieht und so ein bisschen als Hohn. Und der Track hat damit gar nichts zu tun. Der wurde auch schon lange geschrieben, bevor dieser Vorfall überhaupt war. Und deswegen, wie gesagt, ich raff auch gerade nicht, wie man da überhaupt darauf kommen könnte, weil kam der auf einer Special Edition mit raus und war auf der ersten Version nicht drauf? Denn wenn das bereits 1994, 13. September 94 auf dem Album war, dann kann er doch gar nicht ihn gemeint haben. Ah, okay, im Original war er nicht drauf. Okay, der kam mit der Bonus-Songs auf der Wiederveröffentlichung von 2004. Okay, haben wir das Rätsel auch gelöst? Genau, und der jedenfalls hat Biggie diesen Song rausgebracht, Who Shot Ya, und dann war Tupac mega pissed. Und ja, dadurch entstand so ein bisschen Zwiespalt, und als Tupac dann wieder raus war, gab es dann Beef. 96 kam dann der Diss-Track Hit 'Em Up. Vorher hat Biggie aber noch seine neue Ehefrau kennengelernt, Faith Evans, eine R&B-Sängerin. Die hat auch die Hook gesungen später bei I'm Missing You von Puff Daddy, wo sie I'm Watching You von Police gecovert haben. Every breath I take, every move I make. Sollte jeder kennen, ist ein Abschiedssong für B.I.G. Und ja, Verzeihung, genau, so war das. So eine zeitmäßig, eine halbe Stunde fast. Genau, dann ist es ausgeartet. Dann hat Tupac nämlich erzählt, er hat die Frau von Biggie gebumst und dies und das und hat Jay-Z gebattle, hat Mob Deep? War das denn mit Mob Deep? Ich glaube, Mob Deep haben sie rausgelassen, weil sie sagten so, okay, die haben damit irgendwie gar nichts zu tun. Nee, doch, Mob Deep haben sie mit reingezogen. Oh, okay, ich nehme alles zurück. Mob Deep hat nämlich auch geantwortet. Mit Drop a Jam on Am. Genau. Nas haben sie, glaube ich, rausgelassen. Ja, egal, ich will jetzt auch gar nicht den East Coast, West Coast Beef nochmal aufrollen. Den habe ich in Folge 5 oder 6 habe ich den, glaube ich, mal ausführlich besprochen. Genau, Biggie hat das alles ein bisschen mitgenommen. Der hat auch nicht verstanden, warum sein guter Freund Tupac jetzt nicht mehr sein Freund ist. Das hat er alles nicht so ganz richtig verstanden, aber es ging auf jeden Fall krass ab zwischen denen. Er hat in der Zeit sein zweites Album angefangen zu produzieren und ja, hat damit vielen auch abgeschlossen. Das war so ein bisschen sein Aufatmen. Und genau, und da waren auch halt Tracks drauf wie Hypnize. Ich kann es ja ansprechen. Hypnize. Oh Mann, du wisst schon, Biggie, can't you see? Sometimes the world has hypnotized me. Hypnotize, so. More money, more problems, sky's the limit. Das waren so die Songs vom zweiten Album. Ja, hat er viel drin gearbeitet, viel Liebe reingesteckt. Genau. Tupac wurde dann ja 1996 erschossen. In Las Vegas. Ja, gibt es auch ein schönes Interview von Biggie, wie er darauf reagiert, dass Tupac erschossen wird und drüber redet und so. Das war schon hart für ihn. Also wie gesagt, die hatten zwar ihre Differenzen, aber ich glaube gerade Biggie hat irgendwie immer drauf gehofft, dass sich das wieder einringt. Dass sie einfach mal miteinander reden müssen. Naja, hat halt leider nicht mehr geklappt. Ja, was kann man noch sagen? Jedenfalls kam dann Live After Death und die Release Party. Und er ist da halt nach. Er war, glaube ich, war auf einer Tournee. Muss das passiert sein. Also er hatte da auf jeden Fall eine Release Party zum Album. Und Ja, also es war halt auch nach der Ermordung von Tupac, die haben das natürlich, die West Coast hat das natürlich auf die East Coast geschoben, weswegen Los Angeles so ein bisschen verbranntes Terrain war für die East Coast Rapper. Aber Biggie wollte halt versöhnlich sein. Er wollte so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Hand reichen und sagen, hey Leute, lasst doch mal die ganze Scheiße vergessen in die Richtung. Genau, die Soul Train Awards waren das, so war das. Genau, und dann eine anschließende Party im Peterson Automotive Museum in Los Angeles. Genau, und von da ist er nach Hause gefahren und wurde am 9. März 1997 von Unbekannten bis heute erschossen. Beide Morde, Tupac und Biggie, wurden nie aufgeklärt. Es gibt zahlreichere Theorien, wer es war. Ich glaube, Außerirdische waren es auch mal zwischenzeitlich. Jedenfalls kam am 25. März, also 16 Tage nach seiner Ermordung, wurde sein Album veröffentlicht, Life After Death. Und das ging auf Platz 1 in den USA und 63 hier in Deutschland. 21 Wochen in den Charts gewesen. Not bad, not bad. Aber krass, ne? Platz 1 in Amerika und 63 in Deutschland. Ja, wie wenig Ahnung Deutschland hat. Ja. Interessant ist, dass zum Beispiel seine Mutter, die wurde mal von einer Freundin angesprochen, die hat sich Ready to Die gekauft. Und die hat gesagt so, was ist denn da, worüber rappt dein Sohn da und so, die war total empört und dann wollte ihre Mutter es hören und dann hat sie es gehört, glaube ich, irgendwie mal kurz und dann hat Bi gesagt so, ey, Mom, hör dir das nicht an, so, das ist, nee, das ist so, das ist nichts für dich und dann hat sie gesagt so, ey, er hat gesagt, hör es mir an, also hör es mir nicht an, so, dann hat sie danach auch nie wieder seine Musik gehört, das fand ich ganz spannend. Dass sie da einfach so einen Strich auch gezogen, so, okay, er will das nicht, also wird es seinen Grund haben, dass er das nicht will, so, warum soll ich es dann machen? Das war ganz geil. Und er hat in einem Interview gesagt, seine Mutter denkt, dass er 1000 Dollar pro Show kriegt, aber er kriegt da einfach 10.000 Dollar pro Show und das viermal die Woche. Also der hat im Jahr, in der Woche 40.000 gemacht, nur durch Shows. So, ich meine, heute ist das wahrscheinlich wenig. Aber in den 90ern war das einfach mal, ja, ein sehr guter Verdienst. Ich weiß nicht, was Künstler heute für eine Show kriegen. Also eine normale Show, jetzt kein Festival oder so, ne? Genau, das war noch ganz lustig. Lustige Stories, ja. Und das war das Leben. Es kam danach noch viel Krams raus. Unter anderem, wie gesagt, I'm Missing You von Puff Daddy und Sean Combs, also Sean Combs ist Puff Daddy und Faith Evans, so von den beiden. Es gab noch zwei Posthum-Alben, einmal Born Again, wo so ein paar restliche drauf waren. Da gibt es auch einen Song von ihm und Eminem. Ach, wie hieß der denn? Dead Wrong war das, genau. Notorious B.I.G. ist auch drauf. Ein Kumpel von mir hatte das damals. Das war ganz nice. Two Short sind drauf, mit dabei. Junior Mafia ist mit dabei. Crack Mac, Missy Elliott, Mobb Deep, Black Rob und und. Achso, es gab übrigens auch mal einen Antworten-Song von The East Coast. Und zwar haben Jay-Z und Biggie zusammen Brooklyn's Finest gemacht. Das war so ein bisschen Antwort auf die West Coast. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Ja, ich weiß gar nicht. Es gibt so viel zu sagen. Er hat so ein spannendes und großes Leben. Allein über seine Teenie-Zeit könnte man noch mega viel erzählen. Aber er ist bis heute einer der beliebtesten Rapper, einer der größten und wichtigsten Rapper. Er ist in Brooklyn immer noch ein Held. Es hängen überall noch Graffitis von ihm. Er wurde auch gefeiert und das hat mich wirklich Bilder von der Beerdigung. Sind so ergreifend, weil da fährt einfach so eine Kolonne durch Brooklyn. Die Straßen sind voll mit Leuten, die sich von Biggie verabschieden wollen, die irgendwie so Zettel für ihn hochhalten. Und Ja, das ist Wahnsinn. Es ist halt als wirklich, als wenn ein Nationalheld gestorben wäre oder durch die Straßen fährt. Also es war wirklich. Und seine Mutter hat das ja, die war ja im Wagen und für die war das so mega so, wow, das hat mein Sohn, den alles bedeutet und so. Also es war schon, er war schon keine unwichtige Person. Ja, jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen gerührt aufgrund der Gedanken an diesen Konvoi. Genau, wenn ihr mehr über Biggie wissen wollt, was sich auf jeden Fall lohnt, wenn ihr auf East Coast Rap steht, dann guckt euch auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf einen guten Spielfilm habt, Notorious an, der sein Leben behandelt. Es gibt Unsolved, eine Serie von Netflix, wo Polizisten den Fall aufarbeiten von Tupac und Biggie. Also geht es um die Ermordung, es geht drei Zeitebenen, es gibt die Ermordung, also wie sie sich kennenlernen, Tupac und Biggie, und wie dann einer nach dem anderen quasi stirbt. Es gibt den Polizisten, der nach den Morden ermittelt, und dann gibt es noch so eine Sondereinheit, die 10 Jahre später oder ja, 10 Jahre später ungefähr nochmal ermittelt. Auch ganz gut, sehr informativ. Dann gibt es jetzt seit kurzem die Doku auf Netflix, Biggie. I have a story to tell. Auf Deutsch, das ist meine Geschichte. Okay, cool. Habe ich was vergessen? Da gibt noch mehr. Könnt auch bei Hip Hop Evolution haben beide natürlich auch einen großen Teil in einer Folge, wo es um sie geht. Und ja, also wenn ihr euch über Biggie informieren wollt, dann gibt's reichlich Stuff. Gerade bei Netflix findet ihr alles. Okay, ja, das war's von Biggie. Jetzt haben wir schon wieder 36 Minuten. Heieiei, ich wollte mich eigentlich kurz halten, aber irgendwie. Ah, Biggie reißt mich immerhin zum Schwadronieren. Reden wir noch kurz über das Battle Amar gegen Mighty P. Es war das fünfte Battlemania Battle. Es gab, da haben wir sogar diesmal Notizen gemacht, es sind nicht viele, weil es nicht viel gab. Ja, Amar ist ein Rapper aus München, hat sein eigenes Label, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Er sagt nur, dass er sein eigenes Label hat. Und das glauben wir ihm dann einfach mal, ne? Mighty P wollte da auch gesigned werden, hat er gesagt. Ja, Amar war sehr nervös, der hat sehr viel verhaspelt und gechoked, so richtig gechoked hat er nicht, aber er hat auf jeden Fall sehr, sehr oft sich verhaspelt. Kann ja mal passieren. Mighty P war auf jeden Fall besser, er hat auch am Ende 3-0 gewonnen, und aber der erste Part war auch nicht geil, muss man sagen. Ab den zweiten, und dafür habe ich mir dann auch ein paar Notizen gemacht, ab den zweiten war so ein bisschen lustig, da haben wir ein paar Witze gemacht. Tierstar hat wohl nur gegen Tierstar in der Battlemania gewonnen, weil Tierstar Angst hat, er verwechselt ihm was zu essen, weil Amar fett ist. Und als Amar geboren wurde, hat seine Mutter gerufen, Relaxo, du bist dran. Und so ganz lustige Lines, ein bisschen fies, weil es dicke Witzen, aber das Lustige dabei war, Mighty P ist ja selbst kein, ich weiß nicht, wie er inzwischen aussieht, aber damals hat er auch leichtes Übergewicht. Und das hat er auch angesprochen, meinte so, ey, das ist, weißt du, ich kann jetzt endlich mal fetten Witz machen, so. Und das finde ich dann schon wieder so einen ganz geilen Aufhänger, wenn ein Dicker über einen noch dickeren dicken Witz machen, ist das eine ganz lustige Idee. Bei natürlich dicken Witze das naheliegendste bei jemandem wie Amar sind. Ich hatte wieder die gleichen Probleme wie schon bei den letzten Battles mit ihnen, den Parts. Das ist alles sehr chauvinistisch, ist sehr frauenfeindlich. Da wird halt dann immer die Freundin gebumst und so. Habe ich auch irgendwo neulich einen lustigen Post gesehen. Battle Rapper, deine Freundin ist so hässlich, auch Battle Rapper, ich bumse deine Freundin. Hä? Ist ein bisschen schwierig manchmal, da die Waage zu kriegen. Genau, im dritten Part hatte mal die EP noch einen lustigen Dings, und zwar Bevor du mich schlägst, Witze. Bevor du mich schlägst. Ich weiß gar nicht mehr, ich hatte mir ein paar Sachen, wollte ich mir merken, aber habe ich jetzt schon wieder vergessen. Also Dinge, die unwahrscheinlich sind, wie das Karate-Andi über irgendwie übers Bonzenleben redet oder irgendwie solche Sachen. Alles ist unwahrscheinlicher, als dass Amar ihn schlägt. Amar wirkte immer so ein bisschen, als wenn er gerade freestylen würde, hatte ich das Gefühl, wo ich denke so, okay, guter Freestyle, aber freestylst du jetzt, weil du einen Text vergessen hast? Und Freestyles punchen halt oft auch nicht so, muss man sagen. Wenn so eine Situation ist wie bei Amar, du hast einen Text, du vergisst ihn, du freestylst. In dem Moment kannst du eigentlich nur verkacken, weil alle guten Punches, die du hast, ja wahrscheinlich im Freestyle schon mal benutzt wurden. Also klar, es gibt Leute, die können das, aber bei Amar war das halt nicht der Fall, weil das war so dann so 0815 Standard. Wobei ich halt nicht weiß, wann sein Text war, weil das war alles so ein bisschen 0815 Standard. War ein bisschen schade, aber wie gesagt, MyDP war in Part 2 und 3 ganz lustig und hat damit auch verdient gewonnen. Battle könnt ihr euch sparen, das Video insgesamt geht nur eine halbe Stunde, was bei Top Tier Takeover schon recht kurz ist, muss man sagen. Genau, wir freuen uns da dann eher auf das nächste Battle und das wird sein Gregpipe gegen Tierstar und das wird richtig lustig. Da freue ich mich jetzt schon drauf, ich habe schon mal ein bisschen reingeguckt und Tierstar ist da wirklich on fire. Ja. Freuen wir uns darauf und deswegen sage ich, wir haben über 40 Minuten, naja, ich werde noch ein bisschen kürzen, also knapp 40 Minuten. Das war's von mir, wir hören uns in 2 Wochen wieder und dann worüber reden wir? Ich weiß es noch nicht, Thema muss ich mir noch überlegen, ich habe ein paar, mal gucken. Aber auf jeden Fall reden wir über Gregpipe gegen Tierstar. Alles klar, dann macht's gut, haut rein, viel Spaß und tragt Maske. Lasst euch impfen, wenn ihr könnt. Ich würde es machen. Aber ich habe noch nicht die Chance. Nein, egal. Haut rein.
Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe, dann schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe, dann schreib Hip-Hop.